Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Mit Eva Bahner am Mikrofon herzlich willkommen.
So it's with great honor and humility I accept this nomination for President of the United States of America.
Joe Biden ist nun offiziell Kandidat der Demokraten für die US-Präsidentschaftswahl im November. Sein Wirtschaftsprogramm bleibt auch nach seiner Rede heute noch immer recht unkonkret. Was erwartet man von Biden an der Börse? Mehr dazu gleich. Außerdem im Programm Kontrollchaos bei Wirecard. Wer beaufsichtigt eigentlich Fintech-Unternehmen in Deutschland? Auch das wollten wir wissen. Zunächst aber nach Brüssel, wo heute Mittag eine weitere Verhandlungsrunde über ein Handelsabkommen nach der Brexit-Übergangsphase zu Ende gegangen ist. Denn noch immer ist ja offen, was passiert, wenn Großbritannien den EU-Binnenmarkt und die Zollunion tatsächlich verlassen wird Ende des Jahres. Die Zeit drängt also, dennoch gibt es keine Fortschritte, berichtet Peter Kapern aus Brüssel.
Nichts geht, nichts bewegt sich, jedenfalls nicht in die richtige Richtung, wie EU-Chefunterhändler Michel Barnier am Ende der 7. Verhandlungsrunde bilanzierte.
Too often this week. It felt as if we were going backwards more than forwards.
Diese Woche, so Barnier, habe es sich zu oft so angefühlt, als würde man sich rückwärts statt vorwärts bewegen. Immerhin, zumindest in dieser Beurteilung der Verhandlungen, stimmen London und Brüssel überein. Die Verantwortung für Stillstand oder gar Rückschritt sehen sie allerdings jeweils bei der anderen Seite. David Frost, Verhandlungsführer der britischen Seite, ließ wissen, die EU weigere sich, in substanzielle Verhandlungen über Vertragstexte einzusteigen, solange das Vereinigte Königreich nicht den Kernforderungen Brüssels zugestimmt habe. Michel Barnier hingegen wirft exakt dasselbe der britischen Verhandlungsdelegation vor. Der britische Premierminister Boris Johnson hat uns im Juni versprochen, dass er die Verhandlungen über den Sommer beschleunigen wolle. Tatsächlich aber haben die britischen Unterhändler auch in dieser Verhandlungswoche wieder keinerlei Bereitschaft gezeigt, in den Bereichen Fortschritte zu erzielen, die für die EU fundamental sind. So wie die letzten Verhandlungsrunden endete also auch die jüngste wieder mit gegenseitigen Schuldzuweisungen. Besonders an zwei Punkten stehen sich die Unterhändler bislang unversöhnlich gegenüber. Die EU verlangt ein Fischereiabkommen, das den Fischern vom Kontinent langfristig den Zugang zu den britischen Fischgründen sichert. London hingegen ist allenfalls bereit, von Jahr zu Jahr neu zu entscheiden, ob und wie viel Trawler aus Frankreich, Holland oder Deutschland vor der britischen Küste fischen dürfen. Zweiter Streitpunkt ist das sogenannte Level Playing Field, eine Vereinbarung, die sicherstellt, dass britische Unternehmen im Wettbewerb mit der EU-Konkurrenz keine unfairen Vorteile erhalten, etwa durch abgesenkte Sozial- oder Umweltstandards oder durch exzessive Subventionen. London pocht aber auf seine uneingeschränkte Souveränität und weigert sich, irgendwelche Vorschriften zu befolgen, die auf dem Kontinent mitformuliert wurden. Geradezu exemplarisch für diesen Konflikt stehen die unterschiedlichen Ansichten über das Speditionsgewerbe. Britische Spediteure sollen von der Insel aus Waren in die EU transportieren dürfen, so die Forderung Londons. Aber nicht nur das. Die Briten verlangen eine umfassende Kabotageregelung. Lkw von der Insel sollen bis zu dreimal in der EU anhalten dürfen, um Waren aus- oder einzuladen. Gleichzeitig aber weigert sich London, dabei die für EU-Spediteure geltenden Sozial- und Sicherheitsstandards einzuhalten. Michel Barnier.
Notamment sur le temps de travail, sur l'installation de tachygraphes modernes dans les camions pour contrôler les temps de conduite et de repos.
Insbesondere die Regelungen über die Arbeitszeiten für Lkw-Fahrer und den Einbau moderner Fahrtenschreiber zur Kontrolle der Lenk- und Pausenzeiten lehne Großbritannien ab, so Barnier. Am 7. September beginnt die nächste Verhandlungsrunde. Bis Ende Oktober muss ein Abkommen ausgehandelt sein, damit es von den Mitgliedstaaten bis Jahresende ratifiziert werden kann. Denn dann läuft die Übergangsfrist aus, in der das Vereinigte Königreich noch an die EU-Regeln gebunden ist. Noch sei eine Einigung möglich, betonen beide Seiten. Aber wie stets fügte Barnier auch heute wieder jenen Satz hinzu, mit dem er sicherlich in die europäischen Geschichtsbücher eingehen wird.
The clock is ticking. The clock is ticking.
Aus Brüssel berichtete Peter Kapern. Die Brexit-Sorgen sind ja etwas in den Hintergrund geraten in der Corona-Pandemie. Dennoch bleibt ja wenig Zeit, um das ganz große Chaos zu verhindern. Frage an Konrad Busen im Frankfurter Börsensaal. Herr Busen, wie aufmerksam werden diese Brexit-Verhandlungsrunden denn bei Ihnen noch beobachtet?
Also natürlich sind die Leute an der Börse alle nach wie vor aufmerksam und es ist ihnen bewusst, dass der Brexit droht und dass das für Unternehmen und für ihre Geldgeber eine große Planungsunsicherheit und Gefahr bedeutet. Aber die Corona-Pandemie und der wirtschaftliche Absturz, der mit ihr einherging, das ist so massiv und jetzt gerade im Moment jeden Tag auch für Unternehmen spürbar in ihren Geschäftszahlen. Das ist natürlich etwas, was stark im Vordergrund steht. Heute verliert das britische Pfund, vor allem gegenüber dem US-Dollar. Zum ersten Mal in der Geschichte hat das Vereinigte Königreich mehr als 2 Billionen Pfund Staatsschulden, also mehr als 2000 Milliarden Pfund. Das dürfte hier ein bisschen stärker sein als ja, diese Never-Ending-Story von den Verhandlungen der Brexit-Parteien.
Weiteres politisches Thema in dieser Woche, die US-Wahl. Der Parteitag der Demokraten ist heute zu Ende gegangen. Ja, und damit ist offiziell, Joe Biden tritt gegen Donald Trump an. Hat die Börse denn einen klaren Favoriten?
Ja, den hat sie. Und wenn man sich das Gespräch anhört, das ich kurz vor der Sendung mit Holger Schmieding aufgezeichnet habe, dem Chefvolkswirt der Berenberg Bank, dann hört man auch, wer es ist. Die Meinung von Herrn Schmieding, die ist nämlich durchaus repräsentativ für die Stimmen, zumindest hier an der deutschen Börse. Was nimmt der Volkswirt mit aus dem Nominierungsparteitag der Demokraten diese Woche? Die Frage habe ich Holger Schmieding zuerst gestellt und hier ist die Antwort.
Insgesamt finde ich das, was wir erlebt haben in den letzten Tagen, relativ beruhigend. Das begann vor allen Dingen damit, dass Biden mit Kamala Harris eine sehr gemäßigte Politikerin als seine Kandidatin für den Vizepräsidentschaftsposten präsentiert hat. Und der Parteitag insgesamt hat das ganze Spektrum abgedeckt, von relativ weit links bis eben auch hin zur Mitte oder zur Position, die man bei uns fast als Mitte-Rechts bezeichnen würde. Biden lässt sich natürlich in gewissem Sinne offen, welche Politik er tatsächlich betreiben würde, aber er hat insgesamt die Vermutung gestärkt, dass er sehr stark an der Mitte orientiert ist und dass seine Politik nicht einen allzu dramatisch radikalen Schwenk nach links bedeuten würde.
Das heißt, was hoffen Sie für die Präsidentschaftswahl im November? Hoffen Sie auf Biden oder glauben Sie, Trump ist besser für die Märkte und die Wirtschaft?
Trump wäre möglicherweise zunächst einmal besser für die Märkte, weil viele sich ja daran erinnern, dass nach seiner Wahl vor 4 Jahren zunächst einmal die Märkte sich auf Deregulierung und Steuersenkungen gefreut haben. Allerdings, Trump ist sehr erratisch, während Biden eine ruhige Hand verspricht. Und ich glaube, dass nach kurzem Nachdenken die Märkte und die Anleger sehen würden, dass unter einem Präsident Biden bei geringerem Risiko von großen Handelskonflikten, vor allen Dingen bei einem wesentlich geringeren Risiko eines Konfliktes mit Europa, dass dann eigentlich die Aussichten für die Weltwirtschaft eher besser wären. Aus Marktsicht auf Dauer wäre es eher besser, wir kämen in ruhigeres Fahrwasser, dass Europa und die USA gemeinsam mit China verhandeln, statt dass die USA unter Trump in alle Richtungen losschlagen. Ich denke, alles in allem wäre eine Präsidentschaft Biden mit einer etwas linkeren Steuer- und Regulierungspolitik, einer grüneren Politik auch in den USA, aber einer ruhigeren Außen- und Handelspolitik auch für die Welt, wäre das insgesamt wahrscheinlich ein leichtes, positives Momentum.
Auch eine grüne Ausrichtung sehen Sie bei dem Präsidentschaftskandidaten Biden und seinem Programm. Nun ist gerade die Tesla-Aktie erstmals über 2000 Dollar geklettert. Setzen da Anleger schon auf einen 2-Billionen-Dollar-Plan, also 2000 Milliarden Dollar Klimaplan des demokratischen Präsidentschaftskandidaten?
Zur einzelnen Aktie will ich lieber nicht sagen, aber insgesamt ist so, dass unter Biden die US-Politik eine grünere Richtung bekommen würde, deutlich grüner als bisher. Das würde einige Teile der Wirtschaft belasten, Teile des Energiesektors sicherlich, aber eben andere Teile der Wirtschaft, die grüneren Teile, auch erfreuen. Ja, insgesamt haben Sie recht, Biden wäre für Teile des Aktienmarktes, für die grüneren Teile des Aktienmarktes wohl besser.
Das heißt, welche Branchen sind spannend aus Sicht eines Anlegers, wenn er sich auf die Präsidentschaftswahl im November vorbereiten will?
Die Präsidentschaftswahl dürfte für einige Sektoren einen großen Unterschied ausmachen. Im Energiesektor, im Pharmasektor beispielsweise, würde Biden sicherlich regulieren, eingreifen, Trump dagegen wesentlich weniger. Das wäre für die Sektoren von Bedeutung. Andererseits wäre unter Biden bei einer ruhigeren Außenhandelspolitik der Teil des verarbeitenden Gewerbes, der auch in den USA ausfuhrorientiert ist, wäre der Teil wahrscheinlich unter Biden besser dran.
sagt Holger Schmieding, Chefvolkswirt der Berenberg Bank.
Ja, dann kommen wir mal zurück zur deutschen Wirtschaft. Da gab es heute Konjunkturdaten und auch Zahlen vom Hamburger Hafen, der ja gerne als konjunktureller Gradmesser herangezogen wird. Da hieß es heute, die Talsohle sei erreicht.
Das stimmt, aber der Hamburger Hafen bzw. die Chefs dort rechnen auch damit, dass es noch recht lange dauern wird, bis die Umschlagsmengen von vor Corona wieder erreicht sein werden. Die Aktie von der Hamburger Hafen AG heute deutlich niedriger, 5%. Konjunkturdaten, Sie haben es angesprochen, es sind die Einkaufsmanager-Indikatoren vom Market Wirtschaftsforschungsinstitut, die heute aktualisiert bzw. veröffentlicht wurden für Deutschland, für Frankreich, für die Eurozone. Vereinfacht gesagt, die Sorge vor einer zweiten Welle von Corona-Infektionen, Stichwort neue Reisebeschränkungen, das schlägt sich da nieder. Und so ist denn auch der DAX heute ein Minuskandidat. Er steht 0,2% niedriger da als gestern, im Moment bei 12.809 Punkten.
Ja, und die Hoffnung auf einen Corona-Impfstoff, die sorgt auch heute wieder für ordentlich Kursbewegung, oder?
Ja, es kommen ja quasi jeden Tag zumindest vielversprechende Ankündigungen von den Unternehmen, die an Corona-Impfstoffen forschen. Heute von BioNTech aus Mainz. Das Unternehmen forscht zusammen mit Pfizer an einem Impfstoff und sagt, schon im Oktober sei eine Zulassung vorstellbar. Die Aktie von BioNTech plus 8%.
Dann schauen wir noch auf den Rentenmarkt. Was tut sich da?
Deutsche Staatsanleihen, da hat die Bundesbank heute die Durchschnittsrendite von allen Anleihen im Umlauf zwei Stellen weiter unten berechnet als gestern mit minus 0,52%. Der Euro fällt, man kann sagen, zusammen mit den Einkaufsmanager-Indizes aus Deutschland bzw. der Eurozone und zwar knapp unter 1,18 Dollar. Und der Goldpreis in Dollar im Moment 1.930,36 Dollar. Das ist 2,30 Dollar teurer als gestern um diese Tageszeit.
Konrad Busen war das. Vielen Dank nach Frankfurt. Montag und Dienstag nächster Woche, auf diese beiden Tage, setzen die Abgeordneten des Finanzausschusses in Berlin die Wirecard-Sondersitzungen. Die sollen Antworten liefern auf die alles entscheidende Frage, wie konnte der inzwischen insolvente Zahlungsdienstleister, der heute übrigens seinen letzten Tag im DAX hat, Wirtschaftsprüfer, Aktionäre, Kunden und nicht zuletzt die Aufseher der BaFin, die Aufseher der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, so lange hinters Licht führen. Die BaFin sei für die Wirecard AG nicht zuständig, verteidigte sich stets BaFin-Chef Felix Hufeld, sondern nur für die Wirecard Bank. Aber wer beaufsichtigt denn dann derartige Finanztechnologieunternehmen wie Wirecard in Deutschland? Brigitte Scholtes hat sich umgehört.
Finanztechnologieunternehmen sind eine Art Twitter. Sie sind nicht eindeutig den Finanzdienstleistern oder den Technologieunternehmen zuzuordnen. Diese Fintechs unterliegen wie alle Unternehmen der Gewerbeaufsicht und, wenn sie an der Börse notiert sind, auch noch der Börsenaufsicht. Eine spezielle Aufsicht aber gibt es nicht für sie, erklärt Christoph Schallast, Professor für Wirtschaftsrecht an der Frankfurt School of Finance and Management.
Fintechs sind ja an sich auch keine eigene Kategorie von Finanzdienstleistern. Das ist ja nur eine Kombination von Finance und Tech. Das heißt also, letztendlich setzen hier die Unternehmen auf digitale Geschäftsmodelle. Und davon gibt es solche, und die hat teilweise auch Wirecard betrieben, die per se nicht, zumindest nicht durch die Finanzaufsicht beaufsichtigt werden.
Vor 3 Jahren zumindest, das hatte die EU damals festgestellt, war knapp ein Drittel von ihnen gar nicht reguliert. Die Abgrenzung dessen, was Finance und was Tech ist, sei oft schwierig, etwa wenn ein Fintech eine Plattform zur Kreditvergabe anbiete, sagt Christina Barnier, Professorin für Banking und Finance der Universität Gießen.
Auch wenn das Ganze erstmal nach einer Bankdienstleistung aussieht, weil es ja am Ende um eine Kreditvergabe geht, muss man aber genau hinschauen, was genau bietet denn der Fintech hier an? Ist es nicht vielleicht nur das Zusammenbringen von Nachfragern nach Krediten und auf der anderen Seite dann doch wieder einer Bank, aber eben eines anderen Institutes, das den Kredit dann tatsächlich auch generiert und bereitstellt? Wenn das so ist, dann ist es wirklich nur eine technische Leistung, die erbracht wird. Und dann ist der Fintech selber erstmal kein Finanzunternehmen und wird auch nicht entsprechend reguliert.
Wie viele Fintechs aktuell in Deutschland aktiv sind, wird nirgends offiziell erhoben. Barnier geht grob geschätzt von 500 bis 1.000 aus. Fintechs erfüllen mit ihren Innovationen eine wichtige Funktion im Finanzbereich. Deshalb bemüht sich die BaFin, diese Ideengeber nicht mit zu vielen Vorgaben im Keim zu ersticken. In Großbritannien, der Schweiz oder einigen asiatischen Ländern versucht man dies über den sogenannten Sandbox-Ansatz, sagt Barnier.
Man geht als Regulator sehr aktiv auf die Fintechs zu und erlaubt ihnen sozusagen wie im Spielen in der Sandkiste erstmal in einem sehr weichen Regulierungsrahmen und sehr eng in Kontakt mit der Regulierungsbehörde zu agieren. Das heißt, es fallen nicht gleich alle aufsichtsrechtlichen Maßnahmen an und müssen auch erfüllt werden, sondern erstmal nur ein kleinerer Rahmen, immer in enger Abstimmung mit dem Regulator, was für die Fintechs bedeutet, sie haben nicht gleich diese riesigen Lasten auf sich. Regulatorischen Anforderungen nachzukommen bedeutet ja immer, ich muss Informationen bereitstellen. Das ist unglaublich kostenintensiv.
Gleichzeitig aber könnten sie mit der Rückendeckung des Regulators arbeiten. Das schaffe auch Vertrauen bei den Kunden. Wichtig sei auch, meint Christoph Schalast von der Frankfurt School, dass man sich da in Europa auf eine einheitliche Vorgehensweise einige.
Im Augenblick gibt es eine sehr intensive Diskussion innerhalb der Europäischen Union, ob man nicht ein sogenanntes Level Playing Field für insgesamt Digital Finance schaffen will. Das heißt, grenzüberschreitend gleiche Anforderungen in allen Mitgliedstaaten für alle Tätigkeiten, und die gehen über Fintech hinaus, die gehen Richtung Digital Finance hinaus.
Somit würde man in Europa die Anforderungen für solche Geschäftsmodelle vereinheitlichen.
Über die Fintech-Aufsicht in Deutschland und Europa, Brigitte Scholtes. Im Firmenporträt heute auch ein Technologieunternehmen, allerdings aus der Reisebranche. Sabre, ein texanischer Konzern, der hunderte Fluglinien und Autovermietungen, Hotels mit Reisebüros verknüpft und riesige Datenmengen ansammelt und damit natürlich unter verschärfter Beobachtung der Datenschützer steht. Weit mehr als die macht dem US-Konzern aber die Corona-Pandemie zu schaffen. Heike Wipperfürth stellt Sabre vor.
Sabre wird in diesem Jahr 60 Jahre alt. Doch die Freude an einer Jubiläumsfeier ist den Managern und 9000 Mitarbeitern des Buchungs- und Reservierungsgiganten aus Texas gründlich vergangen. Denn durch die Corona-Pandemie rutschte die globale Reisebranche in eine tiefe Krise, sagte Sean Menke, der Leiter des von American Airlines gegründeten Unternehmens, kürzlich in einer Quartalskonferenz. Wir mussten ein Drittel unserer Mitarbeiter in den unbezahlten Urlaub schicken und Kapital von über 1,1 Milliarden Dollar aufnehmen. Drastische Maßnahmen, die den Einkommensverlusten durch haufenweise Stornierungen und kaum Neubuchungen entgegenwirken sollen. So will Menke, ehemaliger Leiter der Fluglinie Frontier Airlines, die Corona-Krise in den Griff bekommen. Richtig so, sagt Carl Salas, ein Analyst bei der Ratingagentur Moody's Investor Services in New York. Was sie tun, ist sehr vernünftig, weil sie aufgrund ihrer schrumpfenden Einnahmen viel Geld brauchen, um den Betrieb am Leben zu erhalten. Weil weniger Menschen fliegen, brauchen sie weniger Mitarbeiter in ihren Kundendienstleistungszentren. Sabre ist für Reisende in der ganzen Welt allgegenwärtig, auch wenn die meisten das nicht wissen. Das Unternehmen verknüpft 400 Fluglinien, 175.000 Hotels und 40 Autovermietungen mit Tausenden von Reisebüros, auch in Deutschland, wo es eine Niederlassung hat. Es ist verantwortlich für Reisebuchungen mit einem Wert von 260 Milliarden Dollar pro Jahr. Es sammelt riesige Mengen von Reisedaten wie Name, Passnummer, Geburtsdaten, Adressen und Essenswünsche. Gemeinsam mit seinen Rivalen Amadeus aus Spanien und Travelport aus Großbritannien hält es einen Anteil der Reisebuchungen von 95%. Ihren Hauptkunden, den Fluglinien, berechnen sie eine Buchungsgebühr für Reservierungen und stoßen auf immer größeren Widerstand. Denn Airlines wie Lufthansa wollen flexiblere Internetplattformen und direkte Vertriebswege, um mit kostenpflichtigen Zusatzleistungen wie Gepäcktransport oder besserem Service mehr Gewinne in ihre fast leeren Kassen zu spülen. Für Sabre ist das eine Herausforderung. Es nutzt die Zwangspause, um mit seinem neuen Partner, dem Suchmaschinenkonzern Google, einen brandneuen digitalen Reisemarktplatz ins Netz zu stellen, freut sich Sabre-Manager Dave Shirk. Unser Buchungsvolumen ist sehr niedrig. Dies ist die richtige Zeit für den Umbau und Google ist sehr hilfreich. 2020 ist auch das Jahr, in dem die laxen Datenschutzmaßnahmen von Sabre in die Kritik geraten. Das FBI benutzt heimlich ein 2 Milliarden Dollar schweres Reiseunternehmen als weltweites Überwachungsinstrument, schimpfte Forbes Magazine und erklärte, Sabre habe in 4 Fällen Informationen über Reisende aus seiner Datenbank an das FBI weitergeleitet, ohne sich vor Gericht gegen den Zugriff zu wehren. Und das ist noch nicht alles, sagte Edward Hasbrook, ein Aktivist aus San Francisco, der sich für mehr Schutz von Reisedaten einsetzt. Die Tatsache, dass das FBI ein Unternehmen wie Sabre durch einen Gerichtsbeschluss dazu zwingen kann, Informationen über Reisende weiterzuleiten, ist nur ein kleiner Teil des Problems. Viel gravierender ist, dass Unternehmen Daten weiterleiten, ohne die Fluglinien oder Passagiere darüber in Kenntnis zu setzen. Der Stellungnahme von Sabre, dass es nicht viele Anfragen dieser Art erhalte und nur gerichtlichen Anforderungen folge, die rechtsgültig seien, steht Edward Hasbrook kritisch gegenüber. Es gibt keine Zugriffsprotokollierung, auf der man nachsehen kann, wer welche Daten wann wo eingesehen hat. Das muss Sabre ändern. Sabre wies im 2. Quartal einen Verlust von fast 450 Millionen Dollar vor, zieht aber neue Kunden an. Zum Beispiel eSky, eine westafrikanische Fluglinie aus Togo, die 20 Länder anfliegt. Das Unternehmen muss auch Rückschläge überwinden. So hat ihm die britische Wettbewerbsbehörde die Übernahme von Farelogix aus Miami verboten. Seine Pläne, die personalisierten Reiseangebote von Farelogix mit seinem Buchungssystem zu verknüpfen, sind geplatzt. Sabre macht unverdrossen weiter und verfolgt einen anderen Trend in der Branche. Die Zusammenarbeit mit großen Hotelketten wie Accor aus Frankreich, der fast 5000 Hotels in 100 Ländern gehören. Carl Sellis von der Ratingagentur Moody's. Die Zusammenarbeit mit Accor ist wichtig für Sabre, vor allem, weil es nicht zur Übernahme von Farelogix gekommen ist. Jetzt kann Sabre Cross-Sell-Möglichkeiten ausschöpfen und personalisierte Reiseempfehlungen anbieten.
Der Buchungsdienstleister Sabre im Porträt von Heike Wipperfürth. Und wir kommen zur Wirtschaftspresseschau, darin der Essenslieferdienst Delivery Hero, der jetzt als Nachrücker für Wirecard in den DAX aufsteigt. Kann der die in ihn gesetzten Erwartungen erfüllen? Die Kommentatoren sind da noch nicht sicher.
Die Frankfurter Allgemeine Zeitung verweist darauf, dass das seit 9 Jahren bestehende Unternehmen noch keinen operativen Gewinn gemacht habe. Die Begründung durch hohe Technikinvestitionen des Plattformanbieters lässt sich prinzipiell nachvollziehen. Auch das Besetzungsargument in einem hart umkämpften Markt verfängt. Die Börse hat immer an Delivery Hero geglaubt und sie tut es noch. Die Frage ist, wie lange noch? Dass Gewinnziele immer wieder kassiert wurden und es derzeit gar keines mehr gibt, sollte gerade Kleinanleger skeptisch werden lassen. Sie haben gerade erst durch Wirecard eine teure Lektion gelernt. Auch der Berliner Tagesspiegel sieht die Gefahr, dass die Erfolgsgeschichte des einstigen Berliner Start-ups schneller vorbei ist als gedacht. Sollte das passieren, fiele das nicht nur auf den deutschen Finanzplatz, sondern auch auf Berlin zurück. Zumal ein Konzern mit dem Aufstieg in den DAX auch international in den Fokus von Investoren gerät. Fonds zum Beispiel müssen nun Aktien von Delivery Hero kaufen, wenn sie auf den DAX setzen wollen. Für Delivery Hero ist das viel Verantwortung. Sicherlich sei das Unternehmen kein ideales DAX-Mitglied, konstatiert das Handelsblatt. Doch das Geschäftsmodell ist verglichen mit dem von Banken oder Zahlungsdienstleistern wie Wirecard einfach und verständlich und bietet dennoch Wachstumschancen. Unternehmen mit solchen Perspektiven tun dem DAX gut. Zudem wird Delivery Hero angesichts der Marktkapitalisierung von rund 19 Milliarden Euro kein DAX-Schwergewicht. Deshalb müssen auch Anleger, die börsengehandelte Indexfonds auf den DAX halten, keine Angst vor Marktturbulenzen durch den jüngsten Aufsteiger haben.
Soweit die Presseschau. Vielen Dank für Ihr Interesse an der Wirtschaft. Im Studio war Eva Bahner.